grüße Sie herzlich an diesem Abend, der ein außergewöhnlicher ist, was die äußeren Umstände anlangt. Das habe ich auch in meiner langjährigen Dienstzeit hier vor Ort noch nicht so erlebt. Aber es geht nicht um Quantität, sondern immer um Qualität. Wir haben schon das Wort gehört, wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen ist er gegenwärtig. Was hätte der Apostel Paulus im Gefängnis sagen sollen? Als er vor Gericht stand, war er völlig allein. Niemand stand ihm bei. Ich wollte dadurch nur andeuten, dass die Qualität Gottes eine andere Dimension bedeutet als das, was wir oft im Sinne des Quantitativen sehen. Und nun zur Thematik. Ich darf zunächst nochmal das Übergreifende, was mir am Herzen lag, artikulieren. Es geht also um unüberbrückbare Gegensätze in der Schrift, um ein ganz klares Entweder-Oder. In anderen Beziehungszusammenhängen geht es auch schon um das Sowohl als auch. Es steht geschrieben und wiederum steht geschrieben. Aber die drei Themenbereiche, die ich habe, sind gekennzeichnet durch diametrale Gegensätze. Ich will noch mal einige nennen: Gott oder Satan, Christus, der Antichrist, Licht, Finsternis, Wahrheit, Lüge, Heil oder Unheil, Freiheit oder Knechtschaft, Friede oder Krieg. Und ich könnte viele derartige Gegensatzpaare noch nennen. Und es ist wichtig, dass wir Einsicht gewinnen in diese Zusammenhänge, damit wir nicht verführt werden. Der Feind allerdings bringt es fertig, hier ein Gemenge vorzusetzen, ohne es den Menschen plausibel zu machen. Denn er ist ja der Meister und der Taktiker im Blick auf Verführung, Vermengung von Liebe und Wahrheit. Ich will es nochmal an dem Beispiel deutlich machen. Gott. Welche Religionen nehmen für sich in Anspruch, ihren Gott, den einzigen, erkannt zu haben? Ich habe das letzte Mal hier zum Ausdruck gebracht, als es auch um Fragen ging, die den Islam betreffen. Allah wird mit Gott präsentiert. Und viele Kirchenfürsten sind der Meinung, es ist derselbe Gott wie der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi. Nein, Allah, nicht Gott, sondern ein Wüstengeist. Oder der Engel Gabriel, der ja im Islam eine große Rolle spielt, der angeblich immer die Inhalte des Koran im Auftrage des höchsten Gottes vermittelt hat, ist nicht dasselbe wie der Engel Gabriel in der Bibel. Also Verführung, die Begriffe sind gleich, aber die Inhalte nicht. Und darum brauchen wir immer wieder einen klaren Durchblick. Christus oder der Antichrist, wir haben es eben gehört, diese Stelle aus 1. Johannes Kapitel 4. Wer nicht bezeugt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, ist eben nicht von Gott. Und das ist ja auch typisch wieder für den Islam. Jesus, ja. Ein Prophet, ja. Aber nicht der Sohn Gottes. Und diejenigen, die sagen, das sind also die Christen, Gott hat einen Sohn, die werden unter den Fluch gestellt. Und nicht nur das. Steht die Möglichkeit des Dschihad, des Heiligen Krieges. Und so könnte ich fortfahren. Darum ist es also wichtig, dass wir einen klaren Blick bekommen und hier auf der einen Seite die göttliche Offenbarung wahrnehmen und auf der anderen Seite aber die spiritistischen, okkulten Quellen auch erkennen. Denn es ist gerade in unserer Zeit, am Ende dieses Äons, wichtig zu erkennen, dass der Feind die Atmosphäre vorbereitet. Er ist ja der Beherrscher noch der Luft. Erst dann, wenn die Gemeinde entrückt ist und ausgerechnet da, wo er jetzt seinen Herrschaftsbereich hat, findet dann die Begegnung der Gemeinde mit dem Christus statt. Und nun muss eine Vorbereitung in dem Sinne geschehen, dass dann, wenn der letzte Verführer auftritt, er ein bereitetes Feld vorfindet. Er wird nicht erst die ganze Menschheit umfunktionieren müssen, sondern er kann dort ansetzen, wo er bereits Vorarbeit geleistet hat. Und das geschieht durch Esoterik, Okkultismus, Spiritismus. Also diese beiden Bereiche, Offenbarung Gottes und okkulte, spiritistische Quellen, die möchte ich jetzt gegenüberstellen. Zunächst einige Textstellen, die es mit der Offenbarung zu tun haben. In Matthäus 11, Vers 27 heißt es, Jesus spricht da, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Wir haben heute Nachmittag von Bruder Jugel auch gegen Gesetzlichkeiten vernommen, Sichtbares, Unsichtbares. Der unsichtbare Gott, den nie jemand gesehen hat, außer dem Sohn. Der muss sich offenbaren. Und er hat sich geoffenbart in Jesus Christus. Und diejenigen, die an Jesus Christus glauben, haben das nicht getan aufgrund ihrer Wahrheitssuche, sondern weil sich Gott durch den Geist, durch sein Wort offenbart. Lukas 10, 22, eine ähnliche Aussage. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Also das Verborgene, das ist übrigens okkult, heißt das Verborgene, das Okkulte, das muss kundgemacht werden. Nur sind für uns entscheidend die Quellen. Eben nicht alles, was aus der unsichtbaren Welt kommt, ist von Gott. Oder die Stelle, Galater 1, Vers 16. Es gefiel Gott, seinen Sohn in mir zu offenbaren, sagt Paulus, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte. Und da ging ich nicht hin, um mich mit Fleisch und Blut zu beraten. Das ist doch das Wunderbare, dass der Typus für eine echte Bekehrung, Paulus, für eine Bekehrung einmal des ganzen jüdischen Volkes, des Volkes Israel im weiteren Sinne, und auch der Gemeinde und schließlich der ganzen Völker. Der Paulus wäre der fanatische Pharisäer geblieben, der Verfolger der Christen, wenn nicht Gott durch die Offenbarung Jesu Christi vor Damaskus ihm in den Weg getreten wäre. Wieder noch eine Stelle. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war. Und dieses besondere Geheimnis für die aus den Nationen Erwählten, das ist dem Apostel Paulus geoffenbart worden. Das heißt nicht, dass schon vorher die Gemeinde da war. Ich bin überzeugt, dass im Alten Testament Einzelne schon auch diese Vorabschattung darstellen, ein Typus waren. Aber dann musste Paulus das offenbaren, was die Gemeinde des Leibes des Christus ist. Epheser 1, 17, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist auf Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und das ist für mich mit die allerhöchste Offenbarung, liebe Geschwister. Nämlich ihn, den Vater selbst, zu erkennen. Und dazu brauchen wir eine Hüllenwegnahme. Und das muss immer geschehen bei Offenbarung. Wir haben von Natur aus so viele Hüllen, so viele, natürlich gesprochen, Verfinsterung, dass da immer Licht hinein muss. Und wir haben uns das nicht selbst und unserer Tüchtigkeit, unserem Forschen zuzuschreiben, sondern es ist die Gnade, dass er sich geoffenbart hat. Nach meinem letzten Dienst hier bin ich auch wie jetzt mit dem Zug gefahren und in Frankfurt, als ich in den ICE einstieg, da saß ich dann jemandem gegenüber, der sehr freundlich war, mich sofort ansprach. Also so einen kommunikativen Typen habe ich selten kennengelernt. Das ist immer recht nett. Nun, Sie wissen, dass ich als Pädagoge ja immer darauf angewiesen war, auch Kommunikation zu üben im Gespräch. Und dann hat er sehr schnell seinen Glauben bezeugt. Er kam von einer Tagung der Christengemeinschaft. Und ich ahnte schon, in welche Richtung das geht. Wir haben anderthalb Stunden intensiv über Glaubensfragen gesprochen. Er hat seinen bezeugt und ich meinen. Und zum Schluss kam es dann heraus, diese Christengemeinschaft ist die religiöse Gemeinschaft der Anthroposophen. Und dann war er bei der Reinkarnation. Jetzt hätten wir weiter diskutieren können. Und dann habe ich ihm nur eins gesagt. Ach, wissen Sie, was bin ich so dankbar, dass ich nicht befürchten muss, vielleicht mal als ein Salatkopf wieder hier zu erscheinen. Es geht ja in der Reinkarnation manchmal so weit, ja, dass also auch anderes Geschöpfliches in der Natur präsentiert wird. Ich habe ihm gesagt, dass ich wissen darf, wenn ich hier abscheide, ich bei Christus bin und habe dann Paulus zu zitieren. Ich habe Lust abzuscheiden und bei ihm zu sein. Die Augen wurden größer. Und leider musste ich dann bald aussteigen. Er hat sich aber bedankt für dieses Gespräch. Ich komme nachher nochmal auf diesen esoterischen Ansatz zurück mit der Konsequenz einer Reinkarnation, also der Wiederverkörperung. Und Sie meinen, Sie hätten die göttliche Wahrheit gewonnen. Was etwa diese Gruppe, und er hat davon berichtet, ja, an sozialem Engagement leistet, da stellt manchmal die besten Christen, die Wiedergeborenen, in den Schatten. Nicht, es geht aber nicht zuerst um Tun, um soziale Aktivitäten, sondern es geht hier um das Entscheidende, dass das Geheimnis Gottes, und das ist Christus, in uns geoffenbart wird. Und dieses Geheimnis der Gemeinde kundgetan wird, ist auch ein Geheimnis. Wer seine Konfession, Denomination überbewertet, da habe ich immer den Eindruck, dass da dieses Geheimnis der wirklichen Leibesgemeinde nicht vorhanden ist. Offenbarung. Das, was verborgen ist, das tritt in Erscheinung. Und Jesus Christus ist das geoffenbarte Wort. Und darum ist es wichtig, dass wir uns auch fragen, wie geschieht denn das? Es wird uns ja nicht wie bei Paulus jetzt eine himmlische Erscheinung zuteil. Das sind immer besondere Ausnahmesituationen. Liebe Geschwister, wir dürfen individuelle, besondere Erscheinungen nicht zur Norm machen, sondern wir müssen fragen, was ist der substanzielle Gehalt, sodass wir daraus eine Lehre ziehen können. Das wird deutlich bei der Offenbarung Jesu Christi dem Apostel Paulus gegenüber. Nicht, es muss Offenbarung sein. Aber damals war das Wort Gottes ja noch gar nicht aufs Vollmaß gebracht. Darum heißt es ja in Hebräer 1, Vers 1, Gott hat manchmal und auf mancherlei Art und Weise geredet, früher. Jetzt sage ich in Klammern dazu, durch Visionen, durch Engelerscheinungen, durch Auditionen. Nun aber hat er zuletzt geredet durch Jesus Christus. Und er ist das Wort, das inkarnierte, fleischgewordene Wort. Und dann haben wir das geschriebene Wort. Leider genügt das vielen nicht. Gewiss darf ich sagen, liebe Geschwister, das ist wichtig, dass wir von 1. Thessalonicher 1, Vers 4 und 5 her erkennen, dass, wie es Paulus den Adressaten sagt, er nicht nur allein das Wort bezeugt hat, sondern auch es im Heiligen Geist und in Kraft und in voller Gewissheit getan hat. Es muss also zu dem Buchstaben sicher der Geist dazukommen, der muss uns das aufschließen oder lebendig machen. Der Buchstabe ist ein Symbol, ein Zeichen. Und unsere ganze Schrift besteht aus Zeichen. Ich habe mich selber immer mit der Didaktik des Lesenlernens beschäftigt in der Lehrerausbildung und weiß, wie schwierig das für Schüler ist, wenn die lesen lernen sollen. Aus Zeichen, die überhaupt keine Beziehung zur realen, gegenständlichen Welt haben. Das ist bei den Chinesen ein bisschen anders, aber ich will jetzt nicht Chinesisch reden. Kann ich auch nicht. Aber das ist mit 26 Zeichen, ja, kann man im Grunde alles schriftlich fixieren und an Informationen festhalten, was da im Sinne der Information, der Kommunikation notwendig ist. Schon ein Wunder, dass Gott auch das gebraucht hat. Und Gott redet eben durch das Geschriebene und durch das Gehörte Wort. Aber entscheidend ist, dass Gott selbst die Boten beruft, dass sie eine klare Botschaft haben und dass die Zuhörer das im Glauben bewegen. Sodass also zu dem Wort hinzukommt der Heilige Geist, der das, was inhaltlich vermittelt werden soll, lebendig macht, offenbart und dass Gott mit Kraft die entsprechende Möglichkeit schenkt, das umzusetzen, auch in die Praxis. Und dann wird daraus eine große Gewissheit oder eine Überzeugung. Ohne das bleibt eben vieles nur Wissen. Gnosis. Es muss Epignosis werden. Maria hat eine Offenbarung bekommen, aber sie in ihrem Herzen bewegt. Und das ist entscheidend. So, nun komme ich noch einmal auf die Esoterik zurück, damit wir das im Kontrastvergleich immer wieder kennenlernen. Es ist heute eine ganz große Gefahr, ich darf das nochmal wiederholen, weil noch einige dazugekommen sind, dass der Feind versucht, das Wahre zu imitieren, zu verfälschen und sogar einen anderen Jesus und einen anderen Geist vermitteln will. Meine liebe Schwester aus unserem Hauskreis kam zu mir und sagt, ihr Enkel, der früher mal etwas vom Evangelium gehört hat, nun so etwa 18, 20 Jahre alt ist, sei jetzt durch ein Buch zum Glauben an Jesus gekommen. Und sie hat mir das Buch mitgebracht und sagte, es erscheint mir einiges so zweifelhaft, ich möchte das doch mal prüfen. Nun, ich brauchte nicht Seite für Seite zu lesen, ich habe es diagonal gelesen und wusste sofort, es ist reinste Esoterik und wahrscheinlich, ich kannte den Verlag nicht, steckt auch da wieder die steinersche Philosophie dahinter. Und dann habe ich diesem Enkel in 8 Punkten das Wesentliche im Sinne dieses Kontrastvergleichs dargestellt. Und ich denke, das ist für Sie auch einmal wichtig, dass Sie die Taktik des Feindes da kennenlernen. Und es ist ja nicht nur die Anthroposophie, es ist alles, was im Bereich von New Age, im weiteren Sinne Esoterik, Okkultismus und Spiritismus uns angeboten wird. Es geht dabei um folgende Gegensätze. Ja? Der Gott in diesem Buch, das ich da vorliegen hatte, ist also so ein pantheistischer Geist, also ein allumfassender Geist, wo nicht unterschieden wird zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Und genau das finden wir in den meisten Strömungen der Esoterik, auch bei der Anthroposophie. Wir gehören zu diesem Weltgeist, wir sind mit ihm bereits eins. Und damit wird klar, es ist eben nicht der Gott der Bibel und der Jesus, der hier und da auch erwähnt wird, ist nicht der Sohn Gottes der Bibel. Und jetzt kommt auch das Entscheidende, was Sie auch da überall finden. Und das ist immer der Gegensatz, ist morgen ein Thema auch im Blick auf Religion, zu dem, was die Bibel sagt. Sünde, Kreuz und Erlösung kommen nicht vor. Es geht letztlich um Selbsterlösung. Ändere dein Denken und dann bist du mit diesem Geist, diesem Weltgeist eins. Sünde, das predigen die Kirchen. Aus diesem Zwang müssen wir uns herauslösen. Das war so der Tenor an einigen Stellen des Buches. Und jetzt, da wird es gefährlich. Immer wieder wird dort beschrieben, der Umgang mit angeblich verstorbenen Geistern. Tote werden befragt. Und bei der Reinkarnation ist es ja so, dass also, wenn hier jemand aus diesem Leben scheidet, dann geht der Geist irgendwie in das Jenseits und kommt irgendwann mal wieder zurück in einer ganz anderen Gestalt. Und dann werden Berichte geliefert. Es ist schon kurios, ja, dass er eine Frau ein Kind gebiert, sogar vor der Schwangerschaft. Dieser Geist da erscheint, der in sie hineinkommen will, also wo es wieder um diese Reinkarnation, die Wiederverkörperung geht und vermittelt Botschaften. Und das wird heute geglaubt. Zeichen und Wunder sind geschehen durch die Ankündigung dieser angeblich verstorbenen Geister. Und ich sage Ihnen, das ist Verführung. Hier verstellt sich die Dämonie in angeblich verstorbene Geister der Menschen. Denn, das müssen wir ganz klar wissen vom Worte Gottes her, im Alten Testament war Totenbefragung verboten. Todesstrafe stand darauf. Und Sie wissen ja, dass der Saul einen Gang zu der sogenannten Hexe von Endor gewagt hat und dann der Samuel aber da erschienen ist, der aus seiner Ruhe herausgeholt worden ist. Also die verstorbenen Geister befinden sich im Totenreich und da in den verschiedensten Etagen, so möchte ich es mal nennen. Es gibt eine obere und es gibt eine ganz untere, da wird unterschieden. Ich kann das im Einzelnen jetzt nicht darlegen, aber ganz klar ist, dass diese Geister nicht hier irgendwie herumschwirren. Etwas ganz anderes erscheint es, wenn die Wolke der Zeugen uns umgibt. Ein weiteres, sogar Außerirdische erscheinen in diesem Buch, vermitteln den Menschen hier die Botschaft. Und denken wir nur an diese fragwürdigen Erscheinungen über UFOs. Ein Schumacher ist ja diesem Phänomen auch mal nachgegangen in einem kleinen Schriftchen. Aber auch da haben wir es mit satanischer Täuschung zu tun. Und ich sage es nochmal, Wunder, die da geschehen durch Medien, und wenn Medien wirksam werden, ist das Spiritismus. Dass also da Medien in einen Trance-Zustand geraten und was sie angeblich wahrnehmen, wird vermittelt. Und sie nehmen etwas wahr aus der unsichtbaren Welt und da ist immer im Spiel Satan mit seinen verführerischen Mächten und Kräften. Und nochmal, die Reinkarnation, die Wiederverkörperung ist Irrlehre. In der Bibel heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Also ein Fazit, der Inhalt dieses Buches entspricht nicht der biblischen Lehre, es ist sogar eine gefährliche, irreführende Botschaft, die nach biblischer Prüfung abgelehnt werden muss. Sollten Sie also damit irgendwie zu tun haben, ich warne Sie, nicht auf irgendeine Art und Weise auf die Botschaft, die in diesem Sinne von der unsichtbaren Welt kommt, einzugehen. Oder wenn Menschen damit zu tun haben, weisen sie an einen erfahrenen Seelsorger. So, nun müssen wir die wirkliche, echte Offenbarung, die durch das Wort Gottes geschieht, uns verinnerlichen. Denn wir können ja nur prüfen, wenn wir das Echte kennen. Wer das Echte nicht kennt, kann nicht prüfen. Wir haben diese Stelle ja aus 1. Johannes 4 gehört, prüfet die Geister. Und ich habe hier oft erwähnt und will das hier an dieser Stelle, ehe wir auf einige Aussagen der Bibel nochmal eingehen, generell wiederholen. Erstens heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. 2. Korinther 13, Vers 5. Wer also sich nicht selber prüft, wer sich nicht darüber im Klaren ist, was der biblische Glaube bedeutet, der kann auch nicht die Geister prüfen. Oder wer den Befehl Gottes nicht beachtet, nach 1. Thessalonicher 5, prüft alles und das Gute behaltet, der kann nachher auch nicht die Geister prüfen. Das ist also so eine Folge. Sich selbst prüfen, alles prüfen ist ein Befehl. Und nicht nur sagen, die Liebe, ja, die Lehre trennt, hört man ja manchmal. Wir wollen nur in der Liebe eins sein. Und das ist heute für mich das Gefährliche in evangelikalen Kreisen, die völlig ungeprüft in die Ökumene hineingehen. Ich werde morgen nochmal in dem Zusammenhang darauf eingehen, auf einer anderen Ebene also. Und darum ist es wichtig zu prüfen. Also das Wort Gottes ist, jetzt sage ich auch mal, das Medium, eigentlich das Mittel, Medium heißt Mittel, ist das Mittel, das Gott benutzt, um aus dem Verborgenen herauszutreten. Und weil Jesus Christus das Wort Gottes selbst in Person gewesen ist, nach Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, müssen wir immer wieder dieses Wort mit dem Christus identifizieren. 1. Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch. Und der Wort vom Griechen her, Logos, kann man auch Rechnung verstehen. Christus ist die Rechnung Gottes, die er eingebracht hat, und er hat schon vor Grundlegung der Welt nach Psalm 2, Vers 7 diese Rechnung mit seinem Sohn vollzogen. Das ist das Wunderbare. Er hat längst damals präonisch alles überschlagen bei seiner Konzeption, als er die Schöpfung ins Leben rief. Und sehen Sie, da kann ich so viele nicht verstehen, dass die den größten Teil der Menschheit endlos, für immer, in der Qual, in der Hölle sehen. Ich habe jetzt mit meiner Tochter, die gläubig ist und auch sehr aufgeschlossen ist für diese Botschaft, die in einem evangelikalen Kollegium an einer Schule steht, gesagt, man müsste den Gegner mal so einige Fragen stellen. Ist der Wille Gottes dem Willen des Menschen unterworfen? Wenn Gott will, dass alle Menschen errettet werden, und der Mensch nicht will, ist Gott dann am Ende? Warum hat denn dann Gott nicht verhindert nach der Katastrophe des Abfalls, als ein Drittel der Engelmächte nun zu den jetzigen oppositionellen Mächten und Kräften wurde? Er hätte sie doch, weil er ja alle Folgen kannte, irgendwie beseitigen können oder zur Raison bringen können. Er hat doch alle Macht. Oder nach dem Sündenfall hätte er doch die ganze Menschheitsgeschichte, die ja zum großen Teil in die Katastrophe führt, verhindern können. Solche Fragen muss man mal den Leuten stellen. Und wenn Gott die Liebe ist, der von uns fordert, dass wir alles glauben und alles hoffen sollen. Sie kennen ja diese Stelle aus 1. Korinther 13, nicht? Das erwartet er von uns. Glaubt alles und die Liebe hofft alles. Und er selber? Fragezeichen. Und was heißt das? Und was heißt das? Siehe, ich mache alles neu. Fragen stellen mal an solche, die also die Konsequenz nicht ziehen wollen, in dem Sinne, dass dieser Christus die Rechnung Gottes ist. Wort und Rechnung. Und die Rechnung geht auf. Die Bilanz stimmt am Ende. Darüber bin ich froh. Und sehen Sie, das Weitere ist ein Aspekt zum Wort. Es ist das Wort der Wahrheit. Alle Worte Gottes sind mehrfach geläutert, heißt in Sprüche 30, Vers 5. Und Jesus Christus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Er sagt dann noch, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir sollen auch das Wort der Wahrheit recht teilen, ist immer wieder wichtig. Es gilt nicht jedes Wort für jeden. Wer hat wem wann was zu welchem Zweck gesagt, müssen wir immer wieder fragen. Ich höre viele Predigten auch von evangelikalen Predigern, ob es Freikirche oder Gemeinschaft ist. Also hier in diesem Stück geht alles durcheinander. Das ist traurig, aber andererseits weiß ich, wem es Gott will offenbaren. Aber die Menschen müssen auch irgendwie offen sein. So kommt der Glaube aus dem Hören des Wortes Gottes nach Römer 10, Vers 17. Und des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er. Auch im Blick auf die letzten Ziele, sieh, ich mache alles neu, hat er uns doch zugesagt. Und alle Verheißungen, so viel es gibt, sie sind das Ja und das Amen in ihm und durch uns. Ein mutmachendes Wort. Und hier wird deutlich, wenn wir sowas hören, auch jetzt, wird das mit dem Geiste Gottes im Sinne des Bewegens vermengt, sodass wir dann glauben können. Damit rechne ich, dass dieses Wort lebendig ist. Und dieses Wort ist der Same zur Wiedergeburt. Es ist das Wort des Lebens. Jesus sagt selber, ich bin das Leben. Johannes 14, Vers 6. Seine Worte sind Geist und Leben. Und die Philipper nach Philippa 2, Vers 16 hielten am Wort des Lebens fest. Nicht nur irgendwie Leben, natürliches Leben, das dann wieder vergeht, sondern das Leben schlechthin, das unauflöslich ist. Weil dieser auferstandene Christus durch seinen Geist in uns wohnt, haben wir das Leben. Wir sind der göttlichen Natur teilhaftig geworden, sagt Petrus. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Nicht das alles gehört zu dem unsichtbaren Bereich. Im Innersten beginnt das, die Innenlinie, die sich hier uns erschließt. Das kann man nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Neben dem Hören und Sehen gibt es ja auch noch andere Sinnesbereiche. Darum sollen wir den ganzen Denksinn nach Philipper 2, 5 unter den Gehorsam des Christus nehmen. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann muss dieser Nous, dieser Verstand, das, was mit dem Denken zusammen, verändert werden. Es geht nicht ohne Denken und ohne Wissen, Kennen und Erkenntnis. Aber das ist nicht das Primäre, sondern wenn der Heilige Geist durch sein Wort uns das aufschließt, wer Jesus Christus ist, wozu er gekommen ist, was sein Heil beinhaltet und welche Zielsetzung wir haben, dann erfahren wir diese Offenbarung. Es geht nicht nur darum, ich sage nochmal, dass wir Wissen anhäufen. Ich hatte das schon oft zitiert, da hat der Bruder Heck ja oft allergisch reagiert, wenn er sagt, da gibt's die Gläubigen, nicht wahr, die haben einen Wasserkopf, eine Hutgröße, jetzt sagen wir mal 70 oder 80 und nur Schuhnummer 20. Ne? Ich habe dieses Beispiel schon mal hier erwähnt. Das ist das Wort des Lebens. Und dieses Wort ist auch unsere Speise. Dein Wort ward mir zur Speise, Jeremia 15, Vers 16. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Worte Gottes, Lukas 4, Vers 4. Ja, Jesus sagt selbst, dass er das Brot des Lebens ist. Es geht also um Weisheit und Erkenntnis einerseits, aber auch zugleich um die Lebenskraft. Das Wort, das das angefangene Leben fördert, dass es zu einem geistlichen Wachstum kommt, zu einem Entwicklungsprozess, der bis hin zum Vollwuchs der Reife kommt. Und das für die ganze Gemeinde. Noch einmal, was auch mit dem Wort der Wahrheit korrespondiert. Dieses Wort ist zugleich auch Licht. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Und wir brauchen dieses Licht. Sehen Sie, wer heute nach dieser Versammlung wieder hineinfährt in die Dunkelheit, der braucht Licht, sonst kommt er über den Berg nicht hinweg. Gott schenkt dieses Licht. Jesus selber sagt nach Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und wir brauchen vor allen Dingen das Licht oder die Lampe des prophetischen Wortes. Gerade in unserer Zeit. Was sich heilsgeschichtlich prophetisch heute tut, ist ja so wesentlich und so entscheidend und vor allen Dingen auch nach jenem Ereignis in New York. Dieser 11. September ist ja zu dem Schlagwort, so möchte ich es mal sagen, in unserer Gesellschaft geworden, der 11. September. Nichts ist mehr, wie es war. Die Welt hat sich verändert. Das alles kommt nicht von gläubigen Menschen, von denen, die das prophetische Wort kennen, sondern diese Aussagen werden von Weltmenschen, Politikern, Journalisten geprägt. Dieses prophetische Wort soll uns leuchten, soll uns Hilfestellung geben, den Weg zeigen, denn das muss uns klar werden, das Böse reift aus in Verbindung mit Esoterik, Okkultismus, Spiritismus, aber auch die Gemeinde reift aus. Und ich denke, dass sie bald vollendet ist. Wenn der Letzte hinzugetan ist, dann wird Gott mit der anderen Heilskörperschaft Israel wieder seine Heilsgeschichte aufnehmen. Und dieses Wort ist das Wort des Heils. Euch ist das Wort des Heils gesandt, sagt Paulus in Antiochia, Apostelgeschichte 13, 26. Schon im Psalm, Kapitel 107, Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Es ist in keinem anderen das Heil als allein in dem Namen Jesu, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das kann Petrus verkündigen. Und alle anderen Religionen, Bewegungen esoterischer Art, ich wiederhole es immer wieder, suchen das Heil eben nicht allein in Christus, nicht in dem von Gott angebotenen Heil, und das ist exklusiv, sondern irgendwo anders. Und ich sage es nochmal, nicht verstehen, wie hier falsche Kompromisse geschlossen werden. Der Pastor dieser größten amerikanischen Gemeinde, Willow Creek, hat mit den Religionsführern anderer Religionen gemeinsam gebetet für den Präsidenten und für die USA. Und der Papst macht es genauso, nicht? Er wird demnächst wieder. Er hat ja in Assisi schon mal den Anfang gemacht, mit anderen Religionsführern zusammen meditieren, beten und Dialoge führen. Das hat er wohl auch in einer syrischen Moschee getan. Nicht? Hier gibt es Vermischung. Bitte, wir wollen die Angehörigen anderer Religionen nicht diffamieren, abqualifizieren. Wir müssen nur sagen, Wahrheit und Irrtum können nicht miteinander vermengt werden. Da gibt es keine Kooperation. Jesus allein ist das Heil. Und dieses Wort ist das Wort in Kraft. Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort, Hebräer 1, Vers 3. Der, der seinerzeit gesprochen hat, es werde, und damit ist Jesus der Vermittler dessen, was Gott will, der Schöpfer nach Kolosser 1 und auch Hebräer 1, wo es um die Beschreibung der herrlichen Eigenschaften des Christus geht. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und scheidet auch, und das ist eben wichtig, zwischen Seele und Geist. Und hier könnte man ein weiteres Gegensatzpaar anführen, und zwar der natürliche Mensch, der Psychikos, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Nur da, wo der Geist Gottes in einem Menschen, und zwar im Geist, den Anfang gemacht hat, und wo er wirkt durch sein Wort, da kann ein geistlicher Mensch entstehen. Der neuere innere Mensch oder der alte, am adamitischen Wesen orientiert. Der geistliche oder der fleischliche, das sind auch Gegensätze. Und beim Fleischlichen besteht immer wieder die Gefahr, dass Verführung eintritt und esoterische Elemente und Momente ins Leben hineinreichen. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und hier wird die Angriffswaffe beschrieben. Es ist die einzige. Alle anderen Waffen, die mit der Waffenrüstung Gottes nach Epheser 6 zusammenhängen, sind Abwehrwaffen. Und ein letztes dazu ist es das Wort der Gnade. Ich will mein gnädiges Wort über sie erwecken. Und nur da, liebe Geschwister, können wir auf dieser Grundlage, wo wir sein Wort kennen, die Kriterien kennen für die Beurteilung, unterscheiden und können den falschen Weg erkennen und warnen. Darum möchte ich nochmal einige Hinweise aus der Schrift Ihnen darlegen, die darauf hinweisen, dass wir Verführung erkennen sollen und sie überwinden sollen. Selbst der Jesus hat ja in seinen Endzeitreden darauf hingewiesen, hütet euch, dass ihr nicht irregeführt werdet. Etliche werden kommen in meinem Namen und sagen, hier ist Christus, da ist Christus, geht nicht hin. Christus der Gesalbte. Nicht? Und wir wissen, dass Israel dem größten Verführer, dem anstatt Christus, der kommt, anheimfallen wird. Ich werde diesem geschundenen Volk jetzt das Angebot machen, ich bringe euch den Frieden. Und damit zugleich auch den Frieden in der ganzen Welt garantiert, der wird irgendwann willkommen sein. Und nach 2. Petrus 3, Vers 3 werden in der letzten Zeit Spötter kommen, die sagen, wo ist denn nun die Erfüllung der Verheißung? Schon fast 2000 Jahre sind vergangen, nicht? So argumentieren ja viele Politiker, Kirchenleute, was hat denn das Christentum nun gebracht? Äußerlich gesehen kaum etwas. Sicher hat es im sogenannten Abendland viele Vorteile gegeben gegenüber etwa anderen Erdteilen, in denen finstere Dämonie offenbar wurde. Aber wie sieht es heute aus? Selbst Theologen glauben nicht an den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Ich werde morgen dann nochmal eingehen auf den Menschen der Endzeit und vor allen Dingen unter dem Aspekt Menschen, die da haben, den Schein oder die Form der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie, kennen sie nicht. Und worin liegt die Kraft? In der Botschaft des Kreuzes. 1. Korinther 1, Vers 18. Der Höhepunkt der Verführung findet sich in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Da wird beschrieben, dass der Antichrist mit Zeichen und Wundern auftritt. Gott aber sogar selber kräftige Irrtümer sendet denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das ist schon erschreckend. Und wie kann das geschehen, die Liebe zur Wahrheit nicht im biblischen Sinne zu akzeptieren, indem sogar zu dem Wort, was manche kennen, etwas hinzugetan werden. Und das ist ja, das betone ich auch immer wieder hier, das Gefährliche, Christus und. Und dann rückt dieses und immer mehr in den Mittelpunkt. Nicht? Alle Sekten, ihre Lehren sind entstanden durch Zusatzoffenbarung. Ob sie die Sieben-Tags-Adventisten nennen, die christliche Wissenschaft, die Neuapostolischen, und ich könnte fortfahren. Christus und. Ja, es wird auf Christus hingewiesen. Selbst die Anthroposophen ummänteln ihre Lehre mit einigen christlichen Thesen, sodass viele darauf reinfallen. Nicht? Man bezeichnet sich als Christengemeinschaft. Sieben Sakramente gibt es ja genau wie in der katholischen Kirche und eine besondere ist die sogenannte Menschenweihehandlung. Christus und. Christus und bestimmte spezielle Geisteserlebnisse, Offenbarungen, spirituelle Erlebnisse, Segnungen ganz gewaltiger Art. Gott kann Wunder tun, ich glaube daran. Ja, aber hier geht es um Verführung, wo andere Geister mächtig wirken. Darum ist es wichtig, dass wir die Ansätze erkennen. Und ich will nochmal auf einige Momente am Schluss hinweisen, um dann nochmal das Resümee vom Glauben her darzustellen. Wenn also in Idea Spectrum, ich glaube es war die vorvorletzte Nummer, zwei Experten, unter anderem auch eine Theologin, sich äußern lässt zu den Harry Potter Filmen und Büchern. Und der Professor Dr. Reinhard Franzke ganz klar sagt, wir müssen die Bücher und Filme meiden, weil darin magische Ansätze vorkommen. Und eine Theologin sagt, ja bitte, hier gibt es doch positive religiöse Motive und damit können wir aufzeigen, wie das Gute das Böse überwindet. Magie ist Magie, wenn sie auch eine weiße ist. Ich bin dankbar nochmal, dass dieser Pädagoge ganz klar Stellung bezieht. Er hat schon viele Anfeindungen bekommen, auch noch im Blick auf andere fragwürdige pädagogische Methoden. Ich will sie nur mal nennen. Ich habe also auch in einem Kreis von Eltern einmal über diese Dinge gesprochen, die heute in die Grundschulpädagogik, auch schon in die Kindergartenpädagogik Einzug halten. Also diese Fantasiereisen, ne? Die Mandala-Übungen, ganz bestimmte vorgegebene Muster auszumalen, da steckt Magie dahinter. Stille Übungen, das ist eine Art Meditation schon, die da von kleinen Kindern erwartet wird. Da brauchen wir einen klaren Blick. Und dieser Professor Franzke hat das getan und hat aber eben sogar selbst von gläubigen Pädagogen Widerspruch erfahren. Ist leider so. Oder wenn Sie in unserer Tageszeitung da einen Kommentar einer Theologin finden zu dem Thema Engel. Und sie sagt, Engel geben auch Auskunft über den inneren Zustand eines Menschen. Dann ist das ein Problem. Denn Paulus sagt gerade, und wenn ein Engel vom Himmel kommt und uns ein anderes Evangelium offenbart, ja, der sei anathema, das heißt, er steht unter dem Fluch. Und sie sagt, selbstverständlich, bei den Muslimen hat Gabriel herausragende Bedeutung als der, der Mohammed den Koran offenbart. Ich habe es schon angedeutet, ich will es aber nochmal expressis verbis hier sagen. Es geht also total durcheinander. Oder wenn der Gründer, leider muss man das sagen, von Campus für Christus international. Das ist also eine Bewegung gewesen, die einen guten Anfang gemacht hat. Ich habe selber einen ehemaligen Schüler gehabt, der dort in der Studentenarbeit mitgearbeitet hat. Ich konnte ihn zunächst unterstützen. Wenn er aber Offenbarungen hat und zum Ausdruck bringt, sollte schon bereits im Jahre 2000 eine große geistliche Erweckung weltweit entstehen. Und es ist nicht eingetroffen. Was ist denn dann mit dieser Offenbarung und dem Urheber? Und er sagt, ich habe über 50 Jahre damit zugebracht, das Wort Gottes zu studieren und auf Gottes Stimme zu hören. Seine Botschaft an jenem Tage hätte nicht deutlicher sein können, nämlich, dass Gott eine Erweckung will, aber es ist nicht eingetroffen. Verführung. Oder wenn ein amerikanischer Evangelist in der Ekstase durch alle Himmel schreitet, dem Paulus begegnet und der Paulus sagen muss, ich habe versagt, dann stimmt doch da wohl was nicht. Ne? Und dann der Jesus sagt, jawohl, es ist so, nun geh du wieder zurück auf die Erde und du wirst jetzt nun Krankenheilungen und gewaltige Wunder erleben. In welche Richtung geht das? 2. Thessalonicher 2, ich habe Ihnen das schon vorher zitiert. Nicht? Das sind eben die Verführungen. Und wie viele fallen darauf rein? Leider. Warum ist es wichtig, dass wir hier scheiden und unterscheiden und dann auch Abstand nehmen von solchen Entwicklungen. Und leider, und das sei mein letzter Hinweis, müssen wir das auch im Blick auf die Ökumene ganz klar so sehen. Ich will es hier schon mal andeuten. Es gibt eine internationale Gemeinschaft von Gläubigen, die Chick Publications veröffentlicht, also Publikationen, und da gibt es eine Zweigstelle in Deutschland, davon habe ich einige Informationen bekommen und ganz klar unter der Überschrift, warum wir den Katholizismus ablehnen, Folgendes bezeugen, neben dem Leugnen und Ablehnen des Ablass, zum Beispiel gerade im Heiligen Jahr, das wissen Sie, wer also nach Rom reiste, der kriegte aufgrund dieser Reise einen besonderen Ablass und eine besondere Sündenvergebung. Einen Ablass, wie es fast so wie im Mittelalter ja auch geschehen ist. Oder das Beten für Verstorbene. Das geschieht ja im Katholizismus. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Dabei beruft man sich auf eine apokryphe Schrift. Es ist gut und heilsam, für die Toten zu beten. Nein, da wird ein Tor geöffnet in die spirituelle Welt und da besteht die Gefahr. Und dann um die Miterlöserin Maria geht es. Das soll ja sogar zu einem Dogma erhoben werden. Das heißt immer wieder, dass Maria den Weg zu Jesus, dem einzigen Mittler, öffnet. Wenn die Katholiken den Rosenkranz beten, dann geht es immer erst über die Maria hin zu Jesus und dann zu Gott. Heiligenverehrung, Reliquienverehrung. Und noch ein letztes, da sagen die eindeutig, ist Gotteslästerung. Der Papst lässt sich Heiliger Vater nennen. Laut Neuem Testament gilt dieser Titel wem? Allein Gott. Und der Stellvertreter Christi auf Erden, wer ist das eigentlich? Der Papst oder der Heilige Geist? Was sagt der Jesus in Johannes 16? Ich will einen Anwalt, den Paraklet, den Tröster euch senden. Und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und hier schon allein an solchen ganz klaren Aussagen wird eben deutlich, dass es nicht der Geist Gottes ist, sondern Verführung. Und das zum Schluss. In der katholischen Kirche gibt es neben der einzigen Quelle, die wir haben, der Bibel, noch die zweite, das ist die sogenannte Tradition. Also alles, was an zusätzlichen Offenbarungen, auch mystischer Art, geschehen ist im Verlauf der fast 2000-jährigen Geschichte der Christenheit, das wird gleichberechtigt neben die Kirche gesetzt. Und da besteht die Gefahr des Eindringens der esoterischen, okkulten, der spiritistischen Mächte. Liebe Geschwister, was sollen wir daraus lernen? Das Wort der Wahrheit zu nehmen, die Überwindung in Christus als unser Lebensprogramm wirken zu lassen und die Zusage nach 1. Johannes 5, Vers 4. Der Glaube, unser Glaube, wortbezogen, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der in uns ist, ist größer als der, der in dieser Welt ist. Wir brauchen also keine Furcht zu haben vor dieser Entwicklung. Und Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft oder der Besinnung. 2. Timotheus 1, Vers 7. Sodass wir diesen Mächten gegenüber eine klare Position beziehen können und letztlich, weil wir wissen, ich erinnere nochmal an diese Offenbarung stellen, weil sich Christus uns geoffenbart hat. Er ist erschienen als Sohn Gottes, und da haben wir nicht nur mehr jetzt an das kleine Kindlein zu denken, sondern nach Philipper 2 geht es zugleich, wenn Paulus den ins Fleisch gekommenen Jesus bezeugt, um den, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, und darum hat ihn Gott erhöht. Hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass wir in diesem Namen Jesu überwinden dürfen. Und er hat jetzt schon, da gibt es Zeugnisse, vor allen Dingen durch den Apostel Paulus, all diese Mächte und Gewalten unter seinen Füßen. Er hat nach Kolosser 2 diese Mächte bereits, auch von denen ich gesprochen habe, ja, er hat sie zur Schau gestellt, entwaffnet und einen Triumph aus ihnen gemacht. Das wird aber, und das hängt auch wieder mit dem Unsichtbaren zusammen, was wir heute hören, nur der Gemeinde durch Glauben geoffenbart. Und der Glaube, und das ist morgen das Thema, ja, ist der Weg, den Gott beschreitet, die Methode, das Mittel in Verbindung mit dem Wort, ja, dass wir gegründet werden, gewiss werden im Glauben. Der Glaube ist eben diese Überwindung all der feindlichen Mächte. Und der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, dass man nicht wahrnimmt mit den fünf Sinnen, Ja, sondern es ist eine Gewissheit, die Gott uns ins Herz schenkt, nach Hebräer 11, Vers 1. Und darum will ich Ihnen da Mut machen. Nehmen Sie das immer wieder mit. Christus ist der Überwinder. Gepriesen sei sein Name. Amen. Wir wollen noch danken. Du treuer Gott und Vater, hab von Herzen Dank für dein Wort. Hab Dank, Herr, dass wir Licht bekommen, immer wieder neu, dass du selbst das Licht bist, Herr Jesus Christus, dass du entlarven kannst, was nicht von dir ist, und dass wir auch immer wieder darum ringen, vom Worte her die Glaubensgewissheit zu erfahren, zu erhalten, und dass wir wissen, du führst uns alle Zeit in deinem Triumph mit. Du bist der Sieger, darum Ehre sei deinem Namen. So bewahre uns auch dieses Wort heute Abend in einem feinen, guten Herzen. Amen.